Következő előadom Mário Cifrák, Ferences atya, aki a Zágrábi teológia dékánja, sokszor járt itt a Szegedi konferencián, és az idén ő kapta a Gnékadíjat. Pater Mário professzor Cifrák, a Zágrab teológia dékán, va oft hier und bekommt dieses Jahr den Gnékapreis.
Verehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, die Fülle der Zeit, Galaterbrief 4,4. Die Geburt Jesu steht im Fokus des Textes in Galaterbrief 4,4. Als aber kam die Fülle der Zeit, ausschüttete Gott seinen Sohn. Hat die Fülle der Zeit die Sendung des Sohnes bestimmt oder umgekehrt? Hat die Sendung des Sohnes die Fülle der Zeit bestimmt? Wie kann man die Zeit in der Heilsgeschichte verstehen? In Galater 4,1-4 ist auffällig ein Übergang, der die Zeittatsache betrifft, das heißt zwei Perioden, die nacheinander kommen und die sich entsprechen als Erwartung und Aktualisierung, als Unvollkommenheit und Erfüllung, als Provisorium und Endlichkeit. Mit der Geburt Jesu beginnt nun diese Zeit der Aktualisierung, der Erfüllung und der Endlichkeit. Jesus wurde aus einer Frau geboren. Deswegen müssen wir nach Jesu Verwandtschaft und verwandtschaftlichen Beziehungen fragen. Wenn Paulus die Sendung Jesu als Fülle der Zeit bezeichnet und über seine Herkunft redet, ist ein solches christliches Verständnis nicht etwas Fremdes für den mediterranen Menschen und seine Kultur. Der Zugang zum biblischen Text mit Hilfe der Kulturanthropologie hat die Tendenz, einerseits die Sachen, die in der Bibel fremd scheinen, als normal in der antiken Welt darzustellen und andererseits den christlichen Glauben als denjenigen zu positionieren, der den Grundüberzeugungen der antiken Mentalität widersteht. Die Botschaft vom Kreuz war schon damals Torheit und Ärgernis. Die Fülle der Zeit umfänge also das ganze Leben Jesu, von der Geburt bis zum Tod, aber auch die Botschaft vom Kreuz bis zum Zeitende. Der Glaube an den Auferstandenen hat aber auch die Besonderheit der Rede über die Herkunft Jesu, seine Geburt und seine Verwandtschaft gebildet. Es war eine Ehre, dass der Sohn des Vaters Beruf und Handwerk fortsetzen würde. Im Neuen Testament wird Josef sehr eng mit dem König David, seinem Haus und Geschlecht verbunden, so dass man ihn den Sohn Davids nennt, Matthäus 21. Die Restauration Judas war in Gang, als David zum Anführer des ganzen Israels wurde. David und Salomon haben Jerusalem zu einem neutralen Ort der politischen Macht und des Guts gemacht. Es entstanden zwei Königtümer, welche die Propheten wieder vereinen wollten. Der Norden setzte seinen Kult am Berg Gerizim in der Nähe von Sichar, wo Josua Josef begraben hatte, fort. In Judäa war Jerusalem symbolisches Zentrum der Macht Davids und seines Geschlechtes, der Ökonomie des Landes und der jahwistischen Religion. Die Judäer haben den Mythos von 10 verlorenen Stämmen erfunden. Die Priester haben dies legitimiert und ihren Pentateuch kanonisiert. Der Norden hatte einen eigenen Pentateuch, den sogenannten samaritanischen Pentateuch. Für die Judäer waren die Samariter Mischlinge, die kein Recht haben, den Jerusalemer Tempel zu betreten, weil sie keine richtigen Kinder Abrahams seien. Im Buch des Propheten Micha wird zum Ausdruck gebracht, dass die Geschichte Samarias, der Hauptstadt der früheren Nordreichs, an ihr Ende gekommen ist, während die Geschichte mit Jerusalem, der Hauptstadt Juda, obwohl sie gefährdet ist, eine Zukunft hat. Der Prophet Micha kritisiert das Haus Davids und verkündet seinen Zerfall und die Einsetzung eines neuen Herrschers. Der Bethlehemite soll seine Autorität für den Gott einsetzen, das heißt als Gottes Beauftragter. Der Prophet Hosea schreibt dem Gericht, welches das Nordreich getroffen hat, eine pädagogische Funktion zu und drückt damit eine Hoffnung auf einen neuen Anfang Israels mit seinem Gott und seinem König David aus. Diese Intrige zwischen dem Norden und dem Süden in Israel haben klare Spuren im Neuen Testament gelassen, vor allem an Josef, dem Sohn Davids, dem Stiefvater Jesu. Die Propheten sagen, dass die Herkunft des Retters, des ganzen Volkes, in Bethlehem zu suchen ist. Bethlehem ist die Stadt Davids. Jakobs Frau Rachel wurde in Bethlehem begraben. Jakob ist Josefs Vater und Rachel seine Mutter. Die Beziehung Josefs zu der Stadt, aus der Tafel stammt, ist mehr als evident. Bethlehem ist auch Josefs Stadt. In Deuteronomium 33,17 steht: Der Erstling seines Stiers, wie herrlich ist er, seine Hörner sind Büffelhörner, mit ihnen stoße er die Völker alle zusammen nieder, die Enden der Welt. Das sind die Zehntausende aus Ephraim, das sind die Tausende aus Manasse. Es geht also um einen Helden Josefs, einen Messias Ben Josef. Mitchell nennt drei Gründe dafür. Der Text, also im Deuteronomium, spricht klar über einen Helden Josefs, vielleicht einen als Josua. Die Imagination des Erstlings des Stiers, Schor, und des Büffels Arem zeigt, dass er aufopferungsvoll vor seiner Erhöhung leiden muss. Da Josua nicht die Eroberung aller Völker erfüllt hat, war es auch nicht seine Aufgabe. Dieser Held musste in der Zukunft gesucht werden. Aufgrund von Deuteronomium 33,17 kann man behaupten, dass der Tod des Messias Ben Josef die Macht hat, für die Sünden Israels zu büßen und das Volk zu reinigen. Dabei ist besonders im Matthäusevangelium an eine gewisse Ähnlichkeit des Josef, des Stiefvaters Jesu, mit Josef, dem Sohn Jakobs, zu erkennen. Wie Josef zur Polemik zwischen dem Norden und Süden Israel und Juda führte und zum Problem wurde, entstand genauso alle Polemik um die Herkunft Jesu und seine Nachkommenschaft Abrahams. Diese Problematik ist im Johannesevangelium zu finden. In Johannes 8, 31 bis 59 soll Abraham als Zeuge Jesu gelten, nämlich: Die Juden fragen, sagen wir nicht recht, dass ein Samariter du bist und einen Dämon hast? Nach dem Johannesevangelium ist Jesus Josefs Sohn. Dabei ist Anspielung auf Josef, den Sohn Jakobs, ganz klar. Das würde dann die jüdische Behauptung über die samaritische Herkunft Jesu bestätigen. Außerdem ist Jesus in Samarien tätig und beschäftigt sich mit der Kultfrage. Der Josef-Zyklus findet sich in Apostelgeschichte 7, 9 bis 16. Hier wird in 7,9 ausdrücklich gesagt, dass Gott mit ihm war, so wie wir es für Jesus von Nazareth und Emmanuel finden. Es bedeutet, dass Gott ihn nach dem Verrat der Brüder gerettet hat. Und die Worte von der Apostelgeschichte 7, 11 bis 15a sprechen von der Rettung des Volkes, die dank Josef kam. Christologisch zu betrachten ist auch das Begräbnis der Väter in Sichem, in dem von Abraham gekauften Grab. Im Zyklus Abrahams in der Apostelgeschichte sehen wir, dass das Volk als Volk des Kults dargestellt wird. Wir stoßen daher auf die Grundeinstellung der Stephanusrede, den Ort des Kults, den Tempel und Christus. Erwarten die Juden also zwei Messias, wäre der eine Sohn Davids und der andere Sohn Josefs. Mitchell studierte das Phänomen des Messias bei Ephraim in den Targumim. Ich stelle sein Ergebnis kurz dar. Der Talmud zum Hohenlied weist auf die Ähnlichkeit der zukünftigen Erlöser Bar David und Bar Ephraim mit den früheren Erlösern Moses und Aaron hin, aber ohne Datierungsevidenz. Der eine stellt Führung, wenn David bereit, und der andere Versöhnung, wenn Josef. Da Ben David nicht ohne Ben Josef Sühnetod kommen kann, ist Letzteres für den gesamten Erlösungsplan von entscheidender Bedeutung. Er verhält sich zu Ben David wie Ephraim zu Juda. Zwei gleichberechtigte Champions. Einer in Gefangenschaft genommen und begraben, um wieder aufzustehen. Einer im Leben erhalten, aber beide freuen sich gemeinsam auf die messianische Zeit, wenn ihre Rivalität verschwinden wird. Ist diese Rivalität in Jesu beendet? Ist er ein einziger Messias als Sohn Davids und Sohn Josefs? Bis zu 70er Jahren des ersten Jahrhunderts nach Christus findet man fast kein Interesse der neutestamentlichen Autoren an der Herkunft Jesu, an seinen Eltern und ihren Namen. Erst Markus erwähnt in seinem Evangelium, dass die Mutter Jesu Maria heißt. Paulus, nämlich im erwähnten Text, in Galaterbrief 4 bis 5, also schreibt: Als aber kam die Fülle der Zeit, ausschickte Gott seinen Sohn, geworden aus einer Frau, geworden unter dem Gesetz, damit die unter dem Gesetz er erkaufe, damit die Sohnschaft wir zurückempfingen. Paulus nennt keinen Namen der Mutter Jesu. Er sagt nur, dass Jesus aus einer Frau geworden wurde. Den ganzen Mikrokontext von Galater 4 bis 5 bilden Verse 1 bis 7. Es geht um die Situation der Juden, die bis zur Geburt des Sohnes Gottes unter dem Gesetz waren. Diese Situation vergleicht Paulus mit den Versklaven. Die Juden wurden unter die Elemente der Welt versklavt. Das Gesetz wird auf demselben Niveau als die Elemente der Welt gesehen. Zu diesen Elementen wollen die Galater unter dem Einfluss von Judaisanten zurückkehren. Mit dem Kommen der Fülle der Zeit schickt Gott seinen Sohn aus. Der Ausdruck, die Fülle der Zeit, ist einmalig im Neuen Testament. Warum sollte man eben diese Zeit als die Fülle der Zeit bezeichnen? In der Perikope selbst, wo die Fülle der Zeit vorkommt, hat man den temporalen Satz, als wir waren Unmündige. Hote emen nepioi. der diese Zeit der Unmündigkeit als die Zeit der Versklavung unter die Elemente der Welt, das heißt unter dem Gesetz, sieht. Wenn die Fülle der Zeit kommt, hört die Zeit der Unmündigkeit, das heißt der Versklavung unter die Elemente der Welt bzw. unter dem Gesetz auf. Der Sohn Gottes ist gekommen. Sein Kommen ist noch mit zwei Partizipien im Auris beschrieben. Genomenon ekgynaikos, geworden aus seiner Frau. Genomenon hyponomon, geworden unter dem Gesetz. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, geworden aus seiner Frau. Mit seiner Geburt ist er Untertan des Gesetzes geworden. Mit zwei Absichten. Hinatus hyponomon exagorasse, damit die unter dem Gesetz zu erkaufe, hinatem hyothesian apolaron, damit die Sohnschaft wir zurückempfinden. Der Sohn Gottes ist als Mensch und Untertan des Gesetzes gekommen, um diejenigen, die unter dem Gesetz sind, zu erkaufen. Das Verb erkaufen weist auf die Argumentation Pauli in Galater 3,13 hin, wo steht: Christus erkaufe uns aus dem Fluch des Gesetzes geworden, muss zum Fluch, denn geschrieben ist: Verflucht jeder Hängende am Holz. Christus erkauft uns aus dem Fluch des Gesetzes. Dieser Fluch geht den Christus. Geht den Christus an. Paulus bestätigt die Behauptung mit dem Text aus dem Deuteronomium 21, 22 bis 23. Den kennen Sie. Christus ist kein Verfluchter Gottes. Er hat den Fluch des Gesetzes auf sich genommen, der diejenigen, die ein Verbrechen begangen haben, angeht. Der Fluch kann die Beziehung zwischen Christus und Gott nicht bezeichnen, weil er keine persönliche Schuld hat, die ihn verfluchen würde. Er war nur ein äußerer Fluch. Von innen war er der Sohn Gottes. Er ertrug den Fluch für uns, damit Gott den Fluch in ihm überwand und damit eine gewisse Auslegung der Tora. So kommt Abrahams Segen zu den Heiden, die im Glauben den verheißenen Geist Gottes empfangen. Die Sohnschaft, Hyothesia, in Galater 4,5 ist äquivalent Abrahams Segen, He Eulogia tu Abraham, in Galater 3,14. Eine Neuinterpretation der Tora steht offen, für die sogar Ethnochristen leben können, ohne sich klassische jüdische Imitationsmerkmale wie Beschneidung und Speise und Reinheitsvorschriften aneignen zu müssen.
Danke vielmals.
Den Rest lasse ich euch bei.